Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Die Jahreslosung für das kommende Jahr, liebe Geschwister, ist ein kurzes Wort, zu dem ich heute Abend aber eine Fülle von Gedanken und Eindrücken mit euch teilen möchte. Vielleicht ist es für manchen sogar ein bisschen zu viel, aber ich bitte euch, dass ihr es euch einfach vorstellt wie einen reich gedeckten Tisch. Und ihr dürft davon mitnehmen, was ihr gerade nötig braucht, was Gott euch gibt. Die Jahreslosung steht im ersten Buch Mose im 16. Kapitel, im 13. Vers und heißt: Du bist ein Gott, der mich sieht. Herr, segne du dein Wort an uns in dieser Stunde. Amen. Liebe Geschwister, diese kurze Losung, die wir da eben gehört haben, sie ist etwas ganz Besonderes. Sie hebt sich in dreifacher Hinsicht von ihren Vorgängern in den letzten Jahren ab. Das erste ist, diese Losung findet sich auf den allerersten Seiten der Bibel. Das war schon länger nicht mehr so. Sie hält damit etwas fest, was schon sehr, sehr lange gilt, quasi von Anfang an. Diese Losung geht zweitens zurück auf eine junge Frau, auf Hagar. Sie hat diesen kurzen, gut einprägsamen Satz erstmals gesprochen. Und auch das ist etwas Besonderes. Und die Losung trägt drittens eine wunderbare, allzeit aktuelle Möglichkeit in sich. Dort, wo wir die von Hagar erfahrenen und in Worte gefasste Wahrheit selbst aussprechen, dort, wo wir Hagars knappes, überaus starkes Bekenntnis zu unserem eigenen Bekenntnis machen, sei es laut, sei es leise, sei es vielleicht sogar nur in Gedanken, da knüpfen wir jedes Mal, wenn wir das Wort in den Mund nehmen, ein unmittelbares Band der persönlichen Beziehung zum lebendigen Gott. Dann nehmen wir selbst die Verbindung zu ihm wieder auf. Da entsteht eine Gemeinschaft mit dem Gott der Bibel, wie sie enger nicht sein könnte. Jegliche Distanz schwindet. Denn die Anrede, die Hagar wählt, die Anrede dieser Losung ist vertraut und direkt. Du. Du bist ein Gott, der mich sieht. Der Weg zu einem solchen Bekenntnis ist jedoch oft nicht leicht, sondern steinig und schwer. Die Lebenslagen, in denen sich dieses Du unseren Herzen entwindet, sie gleichen immer wieder einer zerklüfteten, rauen Wüste. So wie in Ulrike Wilkemüllers Bild zur Jahreslosung im unteren Drittel zu sehen ist. Ich möchte dieses Bild heute gerne genauer mit euch betrachten. Dazu haben wir nicht nur die Karte, sondern auch das Gottesdienstblatt als Hilfe zur Hand. Und wenn wir dazu es erstmal quer nehmen und uns nur den unteren Teil des Bildes ansehen, dann ist das gut. Wenn wir da hinschauen, dann blicken wir in eine braune, staubtrockene Landschaft. Das ist eine karge, eine freudlose Gegend. Ich möchte sagen, ähnlich der, in der wir uns seit geraumer Zeit selbst befinden. Seit der Corona-Pandemie und allem, was danach auch in diesem Jahr wieder folgte. Der gesamte Boden wirkt brüchig, aufgerissen, kaum tragfähig. Nichts ist mehr, wie es war. An manchen Stellen liegen Erdbrocken im Weg herum, steinigen Hindernissen gleich. Es hat offenbar schon lange nicht mehr geregnet. Berge Von unterschiedlichsten Ängsten und Sorgen und Nöten türmen sich am Horizont auf. Ein tiefes Schwarz an manchen Stellen deutet auf reichlich verbrannte Erde hin. Wie soll da je wieder etwas wachsen? Etwa an Freundschaft zwischen den Völkern, mit Russland gar, an Leichtigkeit, an Glück? Wie lassen sich die Probleme lösen, vor denen wir stehen und in die wir uns nur allzu oft selbst hineinmanövriert haben? Klimakrise, Teuerung, persönliches Elend. Fragen über Fragen, auch bei uns heute. Die Lage in dieser Wüste scheint aussichtslos und immer wieder mutet sie sogar ausweglos an. Vielleicht gehst du deshalb ähnlich beladen und bedrückt in die Tage, Wochen und Monate, die vor uns liegen, wie die junge Frau rechts in unserem Bildteil. Sie trägt ein blaugraues, schlichtes, geradezu tristes Kleid. Sie ist eine graue Maus. Eine von vielen. Nichts Besonderes. Leicht zu übersehen in der Menge. Keine von den Großen dieser Welt. Ganz so, wie wir uns womöglich auch oft fühlen. Hände und Gesicht der Frau haben keine Konturen. Sie lässt sich nicht greifen oder sicher identifizieren. Sie bleibt uns also ein Stück weit fremd. So wie die Bedeutung ihres Namens Hagar, die Fremde, es zum Ausdruck bringt. Zugleich kann auf diese Weise sich aber auch jeder und jede von uns in dieser Frau wiederfinden. Ihr tiefschwarzes Haar deutet darauf hin, dass sie eigentlich mitten im Leben steht. Aber nun ist sie am Boden, auf den Knien. Ihr Kopf ist gesenkt, die Arme sind vor dem Bauch verschränkt. Sind ihre Hände vielleicht zum Gebet gefaltet? Gut möglich. Dann drückt ihre Körperhaltung beides aus. Verzweiflung, Trauer, Kraftlosigkeit und zugleich doch auch betende, demütige Hinwendung zu Gott. Vielleicht ein Fingerzeig, vielleicht ein Wegweiser, auch für uns in ähnlicher Lage. Doch ob Gott die Frau hört, ob er uns wahrnimmt, wenn wir in solchem Elend hocken? Arme und Hände der Frau bergen zugleich das ungeborene Kind in ihrem Leib. Voll Sorge um die kommende Generation. Hagar selbst bleibt äußerlich schutzlos. Sie ist Wüste, Steppe, Wind und Temperaturen ausgeliefert. Sie ist nicht die Jungfrau Maria. Und ihr Kind wird nicht mal ein Ahnherr des Messias sein. Doch nun deutet sich inmitten all dieser Trostlosigkeit ein Wunder an. Es scheinen Zeichen von Frieden, Hoffnung und Leben auf, mitten in dieser zermürbenden Umgebung. Da sind Wüstentiere am unteren Bildrand, Ton in Ton mit ihrem Umfeld, nahezu unsichtbar und doch da. Wenn du eine Seite weiter guckst, in den Kästen 1 und 2 habe ich sie markiert, einen Wüstenhasen und einen Schakal vielleicht. Ich gebe zu, man kann es weder hier noch auf dem großen Bild wirklich sehen. Aber wenn du im Internet mal nachguckst und dir dieses Bild raussuchst, wirst du sehen, dass man das da sehen kann. Dass ich es mir nicht nur einbilde. Die Wüstentiere, sie liegen friedlich beieinander. Der Schakal jagt den Hasen nicht und beide bedrängen die Frau nicht. Eine blaufrische Brunnenquelle breitet sich sprudelnd vor dem kauernden Menschenkind aus, fast wie eine kleine Oase. Und dann sind da Farbstreifen in Grün, Rot, Blau und Gelb, die erstrecken sich wie ein horizontales Regenbogenband in der Mitte der sonst nahezu toten Steppe. Das ist der Ausschnitt 3, den ich markiert habe. Ein freundliches Engelsgesicht, ganz klein in Ausschnitt 4, einer Fata Morgana gleich, lacht vom linken Bildrand herüber. Das Buschwerk, Ausschnitt 5, im Rücken der Frau wird von einem scharfen Ostwind niedergebeugt und durcheinandergewirbelt, ihre Haare aber liegen glatt an und fallen sanft auf ihre Schultern. Der Wüstensturm kann Hagar also auf wundersame Weise nichts anhaben. Denn um Kopf und Oberkörper der Frau breitet sich ein helles, weißes Licht aus, das alle anderen Farben überstrahlt. Diese Schutzhülle kommt von rechts und links oben auf Hagar herab. So wird deutlich, selbst dort, wo die Erde wüst und leer und finster ist, herausfordernd und unwirtlich, selbst dort ist der dreieinige Gott noch da. Die ganze Trostlosigkeit dieser Wüste wird erst durch ihn überhaupt erträglich. Seine verändernde Gegenwart macht diese schwere Zeit aushaltbar. Die aussichtslos, ausweglose Lage gewinnt durch Gottes Erscheinen eine hoffnungsvolle Perspektive. Wenn wir nun den oberen Teil des Bildes dazu nehmen und das gesamte Bild betrachten, dann werden wir es vollends gewahr. Die Realität des Himmels ist mindestens zweimal so groß wie das Elend der Erde. Und die Realität des Himmels wird sichtbar im oberen Teil des Bildes. Das Licht, das von hier ausgeht, überstrahlt alle Wüstenödnis. Hier sind die Farben Blau, Weiß, Gelb und Grün, die alles dominieren. Am äußersten linken Rand oben erstrahlt das Firmament so blau, wie wir es kennen und aus dem Sommer lieben, bewegt wie und tief wie das Meer. Dieser Himmel dort oben spiegelt sich auch im Rinnsal zu Füßen der Frau und scheint dort auf. Hier am oberen Rand ist das Bild auch über und über von fröhlich weiß funkelnden Punkten übersät, wie Feuerwerkslichter oder besser wie Sterne. Der größte Teil des Himmels jedoch ist von einem hellen, warmgelben Licht erfüllt, das voller Bewegung ist und sich über den ganzen Horizont erstreckt. Links steigt dieses Lichtgelb dann in beschwingten Wirbeln hinauf und mischt sich mit dem Blau stellenweise zu einem hoffnungsfrohen Grün. Dieses Licht und die Bewegung im oberen Bildteil gehen von einer ruhigen Gestalt aus, die über der knienden Frau schwebt. Über diese Gestalt lässt sich viel sagen. Sie ist durchsichtig. So bleibt es auch möglich, dass das Licht eigentlich von der Sonne ausgeht, die golden hinter der Gestalt aufstrahlt und den Himmel erhellt. Und doch bilden die Sonne und die Gestalt eine Einheit. Von hier strömen himmlisches Licht und Bewegung in die Welt. Die Situation unten verändert sich. Die Gestalt gleicht einem Engel. So wird deutlich, Gott ist da. Er ist ganz nah. Er schaut nicht weg, er sieht hin. Die Frau Hagar ist angesehen von Gott. Sie ist angesehen bei Gott, so wie wir auch du und ich aus lauter Gnade, Barmherzigkeit, Liebe. Der Bote Gottes, der da ist, der ist nur konturenhaft zu erkennen. Und da sich durch ihn hindurchschauen lässt, ist es auch möglich, ihn beinahe zu übersehen und erneut nur auf die bergige Wüste zu starren, die sich hinter der Frau erstreckt. Doch der Engel schwebt genau über Hagar. Und von ihm her strömen Wärme und Licht aus zu Hagar hin und um sie herum. Zwei große Flügel sind hinter dem Rücken der Engelsgestalt ausgebreitet. Der rechte von beiden ragt aus dem Bild hinaus, hinein in unsere Gegenwart und Wirklichkeit. Gott war nicht nur bei der Frau im Bild, er ist auch bei uns, jetzt und in allem, was erst noch kommt. Er hat uns nicht vergessen, er sieht uns, er nimmt wahr, was uns bewegt. Die beiden Engelsflügel erinnern in ihrer Form an einen Schmetterling. Sie haben was Leichtes. Zugleich wirken sie wie ein Schutzschirm, ausgespannt über die am Boden kauernde Hagar und über allen, die niedergeschlagen sind, wie sie und Hilfe und Trost suchen. Die Füße des Engels sind nicht erkennbar. Sie verschwinden im Licht hinter der Frau. Seine Arme lassen sich ausmachen, die Hände aber wiederum nicht. Sie müssten sich irgendwo oberhalb von Hagar befinden, segnend, schützend, umfangend, haltend. Der Engel hat auch einen langen Hals und einen Kopf. Sein Gesicht bleibt auf den ersten Blick ebenso konturlos wie das der Frau unter ihm. Bei längerer Betrachtung vermeint man hier aber doch Ansätze von Augen, Nase und Mund zu erkennen. Der Blick des Himmelsboten geht dann aber nicht zu Hagar, sondern rechts aus dem Bild heraus, erneut mitten hinein in unsere Wirklichkeit und Gegenwart. Der Gottesbote und die Frau, sie verschmelzen in gewisser Weise miteinander. Gott bleibt nicht auf Distanz. Er ist ganz nah. Und über dem Haupt der Engelsfigur schließlich sind zwei dunkelgelbe und zwei hellgelbe Bögen zu sehen, Ausschnitt 6, einem Hügel einer erhebenden Anhöhe gleich. Über den Bögen schießen 4 bis 5 Strahlen senkrecht nach oben, Ausschnitt 7. Mir kommen die Kreuze auf Golgatha in den Sinn, in deren Mitte das Kreuz Jesu steht. Die Sterne singen dem Sohn Gottes ihr Lied und Menschen, deren Konturen man in Ausschnitten 8 wahrnehmen kann, sie schauen auf zu ihrem Erlöser. Alles Dunkel wird an den Rand gedrängt und muss weichen. Hagar, die wir hier auf diesem Bild so erblicken, sie kommt aus einer schrecklich verworrenen Situation. Eine Fülle falscher Entscheidungen und Taten hat für alle Beteiligten großes Elend mit sich gebracht. Sünde bleibt nicht ohne Folgen und Hagar sitzt mittendrin in diesen Folgen. Abraham und Sarah hatten Gottes Versprechen nicht vertrauen können. Sie vermochten nicht länger auf einen Erben zu warten. So hatten sie ihr Schicksal selbst in die Hand genommen und eigenmächtig gegen Gottes Zusagen gehandelt. Es ist schrecklich und es ist schlimm. Doch das Erstaunliche ist, der lebendige Gott zieht sich nicht in einen Schmollwinkel zurück. Er lässt auch nicht einfach seinen Zorn entbrennen über alle die. Er überlässt selbst das schwächste Glied der Kette, die in die Wüste fliehende schwangere Hagar, nicht sich selbst. Gott nimmt sich ihrer an. Der zukünftige Weg, der jungen Frau dabei von Gott zugemutet wird, er ist wahrlich kein leichter. Aber die Verheißungen, die Gott Hagar zugleich macht, sie sind groß. Und in ihrem Licht erscheinen selbst die braunen Berge am Horizont etwas freundlicher. Das alles erfahren wir, wenn wir das ganze Kapitel aus 1. Mose 16 lesen, so wie es auf der Rückseite unseres Gottesdienstblattes abgedruckt ist. Wir erkennen mit dieser Losung und mit diesem Bild und mit dieser Geschichte durch und durch gesehen werden, tröstet. Es stärkt und macht Mut. Gott sieht Hagar. Er sieht sie an. Er sieht auch uns. Und er nimmt uns persönlich. So ist nur der Gott Israels. So ist nur der Vater Jesu Christi. So ist nur unser dreieiniger Herr. Niemand sonst. Und wo Hagars Du dann unser Du wird, da bekennen wir staunend mit dieser jungen Frau von einst und mit vielen anderen Geschwistern nach ihr, dass Gott selbst die Beziehung zu uns möglich macht, dass er sie herbeiführt, aufrichtet, aufrechterhält und durchträgt. Gott behält uns im Blick auf all unseren Wegen. Und wir dürfen ihn immer wieder neu mit Hagar in den Blick nehmen. In Jesus brauchen wir Gott nicht länger hinterherzusehen. In seinem Sohn hat Gott uns sein Angesicht zugewandt. Wir sind angesehen von Gott. Wir sind angesehen bei ihm aus lauter Gnade, Barmherzigkeit, Liebe. Und wo Christus bei uns ist, ist Gott selbst an unserer Seite. Da können in Wüsten Gärten wachsen. Da schöpfen wir mitten in der Dürre dieser Zeit und Welt aus den Brunnen göttlichen Heils. Da sind wir sicher und geborgen und geschützt, allen Gefahren, die uns umgeben, zum Trotz. Da scheint uns himmlisches Licht, das alle Finsternis erhält und sie am Ende ganz verdrängt. Gott sieht uns. Es war schon immer so, von Anfang an. Gott sucht in Jesus unsere Nähe, uns zu helfen. Er nimmt jeden und jede persönlich. Tun wir es doch umgekehrt auch im vor uns liegenden Jahr. Gott persönlich nehmen. So bleiben wir in seiner Gegenwart. Und wir bleiben in seiner Gegenwart nicht in Elend, sondern gewinnen wie Hagar immer wieder Kraft, uns dem Leben neu zuzuwenden. Auch und gerade dort, wo es Lasten, Schweres und Wüstenzeiten für uns bereithält, vielleicht auch 2023. Denn am Ende bleibt in all dem, in Freud und Leid, in Freude und Trauer, eins gewiss: Du bist ein Gott, der mich sieht. Amen.